Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt das 6. Kapitel des alttestamentlichen Buches Nehemia. In diesem Buch wird im Wesentlichen geschildert, wie ungefähr 90 Jahre nach dem offiziellen Ende der babylonischen Gefangenschaft die zerstörte Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut wird. Nehemia, der zuvor als Mundschenk am Hof des persischen Königs gedient hat, erweist sich dabei als die treibende Kraft hinter dem Bauprojekt. Zwei größere Vorkommnisse, die mittlerweile jedoch überwunden sind, haben den Wiederaufbau der Jerusalemer Stadtmauer zwischenzeitlich in Gefahr gebracht. Zuerst versuchten Widersacher aus der direkten Nachbarschaft von Juda gegen die Bauleute in Jerusalem vorzugehen. Dann trieben soziale Missstände die Ärmeren unter den Juden auf die Barrikaden. Sie beklagten, dass sie teilweise ihr ganzes Eigentum verpfänden und sogar ihre Kinder als Sklaven weggeben müssten, um finanziell irgendwie über die Runden zu kommen. Daraufhin verpflichtete Nehemia die wohlhabenderen Leute, aus der Not der Ärmeren kein Kapital zu schlagen. Außerdem verzichtete er seitdem auch selbst auf verschiedene Vorrechte und Einkünfte, die ihm in seiner Position als Statthalter zustehen. Geistlich betrachtet hatte wohl beide Male der Teufel seine Hände mit im Spiel. Zuerst versuchte er, die Gemeinschaft der Juden, die von Babylon nach Jerusalem zurückgekehrt waren, durch äußere Feinde erst zu entmutigen und dann auch zu zerstören. Nachdem ihm das nicht gelungen ist, folgte der Versuch, diese Gemeinschaft von innen heraus zu zersetzen. Ich meine, dass man diese Vorgehensweise des Teufels auch heute in manchen christlichen Gemeinden beobachten kann, wobei die Zersetzung von innen heraus in der Regel viel raffinierter ist, weil sie von den Betroffenen meistens nicht sofort wahrgenommen oder in ihrer Bedeutung unterschätzt wird. Gott möchte nicht, dass wir zum Spielball des Teufels werden. Und das beste Mittel, um geistlich unbeschadet zu bleiben, ist eine enge Bindung an Gott. In Kapitel 6 des Nehemia-Buches wird berichtet, wie Nehemia und alle, die am Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem beteiligt sind, das Bauprojekt fortsetzen. Das jedoch ruft wieder die äußeren Feinde der Juden auf den Plan. Sie erinnern sich an Sanballat, den Statthalter von Samarien und zugleich Rädelsführer unter den Widersachern aus den Nachbarvölkern. Erneut führt er zusammen mit dem Ammoniter Tobia und dem Araber Geshem etwas im Schilde. In den Versen 1 und 2 schreibt Nehemia über sie: Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin sei, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen: Komm und lass uns in Kephirim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Zunächst einmal möchte ich auf die Nebenbemerkung Nehemias eingehen, dass die Stadtmauer an sich zwar fertiggestellt wurde, dass die Stadttore allerdings noch ohne Türen sind. Das heißt, im Grunde ist die Stadtmauer noch nicht voll funktionsfähig, weil die Stadttore nicht geschlossen werden können. Diese Tatsache könnte Nehemia in seinem Bericht unerwähnt lassen, ohne dass man ihn der Lüge bezichtigen könnte. Aber er tut es nicht, weil er offenbar ein sehr aufrichtiger Mensch ist. Mehr Schein als Sein, das kommt für ihn nicht in Frage. Meine eigene Erfahrung mit manchen Glaubensgeschwistern sieht da leider ein bisschen anders aus. Was ich von manchen zu hören bekomme, ist zwar nicht direkt die Unwahrheit, aber auch nicht die volle Wahrheit. Da werden mitunter manche Details verschwiegen oder etwa vorhandene Schwierigkeiten kleingeredet. Die Folge ist nicht selten, dass in einer bestimmten Angelegenheit eine Entscheidung getroffen wird, die sich später als nicht optimal herausstellt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie mir mein Arzt vor vielen Jahren mitteilen musste, dass ich an Krebs erkrankt sei. Sein Gespräch mit mir begann er mit den Worten: Ich will ehrlich zu Ihnen sein, damit Sie mir auch weiterhin vertrauen können. was er mir dann sagte, war nur schwer zu ertragen. Aber was hätte es genützt, wenn er mich beschwichtigt und alles als halb so schlimm heruntergespielt hätte? Seine Aufrichtigkeit war die Grundlage dafür, dass er die richtige Behandlung für mich in die Wege leiten konnte und dass ich die lange Zeit der Ungewissheit schließlich akzeptiert habe. Ich meine, dass eine solche Aufrichtigkeit, die manchmal auch wehtun kann, überaus wichtig ist. Im persönlichen Umgang miteinander, im Geschäftsleben und nicht zuletzt in der christlichen Gemeinde. Dennoch sollte jeder versuchen, den anderen nicht unnötig vor den Kopf zu stoßen. Aufrichtigkeit darf nicht mit Lieblosigkeit verwechselt werden. Im Gegenteil, Aufrichtigkeit ist eine besondere Form der Nächstenliebe. Zurück zu unserem Bibeltext. Nehemia berichtet dort also, dass die drei Bösewichte Sanballat, Tobia und Geschem gehört haben, die Stadtmauer von Jerusalem sei fertiggestellt worden. Aber so richtig fertig ist sie eben noch nicht, weil die Stadttore noch nicht verschlossen werden können. Wie es auch sei, die drei möchten sich mit Nehemia zu einem Gespräch treffen und laden ihn nach Kefirim ein. In Vers 3 berichtet Nehemia: Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen, es könnte das Werk liegen bleiben, wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme. Was auch immer Sanballat, Tobia und Geschem vorgehabt haben, ihr Plan hat zunächst mal keine Chance, weil Nehemia die Stadt Jerusalem nicht verlassen will. Gut so. Denn wer weiß, was sie mit Nehemia an dem gewünschten Treffpunkt machen würden. Nehemias Vorgehen halte ich für durchaus angemessen und klug. Weil sich die drei genannten Personen bereits in der Vergangenheit als entschiedene Gegner der Juden erwiesen haben, ist allerhöchste Vorsicht geboten. Nach diesem Prinzip handle ich persönlich übrigens auch, wenn ich zum Beispiel von Organisationen oder christlichen Gemeinschaften eingeladen werde, um einen Vortrag zu halten. Wenn zu erwarten ist, dass ich die Zuhörerschaft überhaupt nicht mit der Botschaft des Evangeliums auseinandersetzen möchte, sondern dass man mich nur als einen rückständigen Fundamentalisten brandmarken will, dann sage ich ab. Wenn ich dagegen weiß, dass ich auf Menschen treffe, die aufrichtig interessiert sind, dann sage ich zu. Selbst dann, wenn ich weiß, dass sie theologisch anders geprägt sind als ich. Wichtig ist mir nur, dass für sie genauso wie für mich Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Und schon sind wir bei einer anderen Taktik angelangt, die bei mitmenschlichen Konflikten des Öfteren zum Einsatz kommt. Sie funktionierte nach dem Motto: Wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, dann mach ihn dir zum Freund. Das heißt, versuche, ihn für dich zu vereinnahmen. Nicht selten wendet auch der Teufel diese Taktik an, um die christliche Gemeinde zu lähmen. Als Folge werden beispielsweise fremde religiöse Einflüsse von außen nicht mehr abgewehrt, sondern Christen lassen es leichtfertig zu, dass gewisse Grenzen einfach verwischt werden. Der respektvolle Umgang mit Menschen, die einer anderen Religion angehören, ist für mich allerdings eine Selbstverständlichkeit. Zurück zu Nehemia und seinen drei Widersachern, die anscheinend wirklich so tun, als ob sie ihn gern zu ihrem Freund machen oder wenigstens einen Kompromiss mit ihm aushandeln würden. Grundsätzlich haben sie wohl Bedenken, dass nach der Stadtmauer von Jerusalem auch die Stadt selbst wieder aufgebaut werden könnte. Dann würde nämlich der Einfluss der jüdischen Bevölkerung in der ganzen Region wieder zunehmen. Wie es auch sei, sie drängen Nehemia, ihre Einladung zu einem Treffen doch endlich anzunehmen. In den Versen 4-7 berichtet Nehemia: Sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise, und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Da sandte Sanballat zum fünften Mal seinen Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben: Unter den Leuten geht das Gerücht, und Geschem hat's gesagt, dass du und die Juden abfallen werden, dass du darum auch die Mauer baust, und du wollest ihr König werden, und du habest dir Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen sollen, er ist der König in Juda. Formal gesehen ist der offene Brief an Nehemia höflich formuliert. Das haben offene Briefe häufig so an sich. Aber indem man eine kritische Frage, eine Behauptung oder eine Unterstellung durch einen offenen Brief in die Öffentlichkeit trägt, kann sie eine ungeheure Eigendynamik entwickeln. In diesem Fall geht es immerhin um die Behauptung, dass Nehemia, der mittlerweile vom persischen König Artasaster zum Statthalter berufen wurde, dass er angeblich gegen den König rebellieren will. Tatsächlich könnte man den Wiederaufbau der Stadtmauer von Jerusalem so deuten. Denn von Jerusalem aus könnte Nehemia seinen Machtanspruch als König über Juda verteidigen. Die Behauptung wiederum, er habe auch Propheten bestellt, um ihn als König auszurufen, soll ihn wohl als einen skrupellosen Mann erscheinen lassen, der sogar die Religion für seine Zwecke einsetzt. In Vers 7 unseres Bibeltextes berichtet Nehemia weiter, dass Sanballat ihm droht und ihn dann erneut zu einem vertraulichen Gespräch einlädt. In seinem offenen Brief schreibt er an Nehemia: Nun, das wird vor den König kommen. So komm nun und lass uns miteinander Rat halten. Ab Vers 8 folgt nun Nehemias Reaktion darauf. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihn sagen: Es ist nichts von dem geschehen, was du da sagst. Du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde. Da stärkte ich umso mehr meine Hände. Nehemia lässt sich also nicht beirren, obwohl die Anschuldigungen gegen ihn sehr schnell dazu führen könnten, dass er den Rückhalt im Volk verliert. Die nun folgenden Verse berichten von einer Begebenheit, die sich offenbar einige Zeit später zuträgt. Nehemia besucht Schemaja, der aufgrund einer Behinderung das Haus nicht verlassen kann. Dieser Schemaja spricht wie ein Prophet zu Nehemia, will ihn aber dazu verführen, etwas Verbotenes zu tun. Ab Vers 10 schreibt Nehemia über diese Begebenheit: Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohn Delajas, des Sohnes Mehitabels, der gerade behindert war, und er sprach: Lass uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Innern des Tempels, und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten, in der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten. Ich aber sprach: Sollte ein Mann wie ich fliehen? Sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben? Ich will nicht hineingehen. Denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Denn er sagte die Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihm Geld gegeben hatten, damit ich mich fürchten und so handeln und mich verfehlen sollte, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. Soweit die Verse 10 bis 13. Gegenüber Nehemia verhält sich Schemaja demnach so, als ob er um seine Sicherheit besorgt wäre. In Wirklichkeit will er ihn aber zu etwas verführen, was streng verboten ist. Nehemia soll sich im Innern des Tempels, also in dem Raum vor dem Allerheiligsten, verstecken, obwohl nur die Priester dorthin Zutritt haben. Wenn Nehemia sich darauf einlassen würde, hätten seine Feinde wiederum etwas gegen ihn in der Hand. Das ganze Volk, einschließlich der Priester, würde sich möglicherweise gegen ihn wenden. Aber Nehemia fällt auf Schemajas Worte nicht herein, weil er die Vorschriften für den Tempel kennt und auch bei Gefahr für Leib und Leben nicht dagegen verstoßen möchte. Nehemia ist sich offenbar sicher, dass Gott ihn auch auf andere Weise beschützen kann. Und so folgt in Vers 14 unseres Bibeltextes wieder einmal, wie schon an anderen Stellen, ein kurzes Gebet. Gedenke mein Gott des Tobia und Sanballat nach diesem ihrem Tun, auch der Prophetin Noadia und der anderen Propheten, die mich abschrecken wollten. Und nun folgt in fast schon dürren Worten eine Erfolgsmeldung, mit der man an dieser Stelle kaum rechnet. Die Stadtmauer ist fertig. Wie es scheint, gibt es keine Einweihungsfeier mit Pauken und Trompeten. Auch von einem roten Band, das von Nehemia mit ein paar feierlichen Worten durchschnitten wird, ist hier nicht die Rede. Nehemia berichtet lediglich: Und die Mauer wurde am 25. Tage des Monat Elul in 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sich alle Völker, die um uns her wohnten, und der Mut entfiel ihnen. Denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Wir erinnern uns, Nehemia hatte die Bauarbeiten an der Stadtmauer so organisiert, dass an ganz vielen Stellen gleichzeitig gearbeitet wurde. Viele bauten sozusagen direkt vor ihrer Haustür. Diese Leute waren hoch motiviert, weil sie wussten, diese Mauer ist dafür da, um im Verteidigungsfall auch meine Familie zu schützen. Anders als bei vielen anderen Bauprojekten üblich, war es Nehemia außerdem gelungen, Leute für die Arbeit zu gewinnen, die handwerklich nicht so sehr begabt sind oder die sich nur ungern die Hände schmutzig machen. Priester und sogar der Hohepriester legten Hand mit an, auch von Goldschmieden und Salbenbereitern war die Rede. Trotzdem wäre es nicht gelungen, die ganze Mauer in nur 52 Tagen hochzuziehen, wenn Gott seine Hand nicht im Spiel gehabt hätte. Darauf weist Nehemia in Vers 16 ausdrücklich hin. Weiter berichtet er, auch sandten viele Vornehme aus Juda in jenen Tagen Briefe an Tobia, und von Tobia kamen Briefe zu ihnen. Es gab nämlich viele in Juda, die sich ihm verschworen hatten, denn er war ein Schwiegersohn Schechanias, des Sohnes Arachs, und sein Sohn Johanan hatte zur Frau die Tochter Meschulams, des Sohnes Berechias. Und sie sagten vor mir Gutes von ihm und trugen ihm meine Worte zu. Da sandte Tobia Briefe, um mich abzuschrecken. Soweit die Verse 17 bis 19. Wahre Abgründe tun sich hier am Ende des 6. Kapitels auf. Schon seit einiger Zeit, so berichtet Nehemia, stehen einige einflussreiche Männer aus Juda mit Tobia in Kontakt und unterrichten ihn darüber, was Nehemia als nächstes zu tun gedenkt. Gleichzeitig versuchen sie Nehemia zu beeinflussen, indem sie Tobia in einem guten Licht dastehen lassen. Doch weil Nehemia vieles durchschaut und vor allem unter dem Schutz Gottes steht, laufen alle Intrigen ins Leere. Selbst die verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Juden helfen Tobia nicht weiter. Und so unternimmt er weitere Versuche, Nehemia mit Drohbriefen einzuschüchtern. Schon seit Jahrzehnten gibt es in Jerusalem mittlerweile einen neuen Tempel, der den Tempel Salomos ersetzt. Dieser war unter dem babylonischen König Nebukadnezar zerstört worden. Nun also ist, nach dem Tempel, auch die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufgebaut. Für Nehemia ist damit der Zeitpunkt gekommen, das Volk erneut auf das Gesetz Gottes zu verpflichten. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel, zu der ich Sie herzlich einlade. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.